Herzlich willkommen beim Podcast von Estate Connect und ich bin Christiane der Rinder, die Geschäftsführerin von der Firma und neben mir ist meine Kollegin Frau Julia Zanella. Heute haben wir für euch ein spannendes Thema vorbereitet und zwar heute geht es um Klischees von Immobilienmaklern. Heute ist tatsächlich eher Freestyle-Podcast. Ich kenne die Klischees nicht, die Julia vorbereitet hat. Die hat die ausgesucht und wir werden einfach heute darüber sprechen, was wir davon halten, von diesen Klischees. Welche stimmen nicht und was wir generell denken. Und wir freuen uns natürlich auch gerne auf die Kommentare, was ihr davon hält. Fangen wir mit deinem ersten Klischee an.
Ja, also ich habe da ein paar vorbereitet und ich würde sagen, wir fangen an mit Makler verdienen zu viel und leisten dafür zu wenig. Ich denke, das ist so das Bekannteste.
Yes. Was hältst du davon,
Vorurteile,
Julia?
Würde ich schon sagen, nicht nur Klischee. Also grundsätzlich hängt das immer davon ab natürlich. Also was heißt viel zu verdienen, was heißt es viel zu leisten, das ist ja immer relativ.
Also so. Ich finde erstmal, die Makler leisten sehr viel, also die wirklich engagiert sind. Und wenn ich überlege, wie viel wir tun und wie viel wir arbeiten, das ist enorm viel tatsächlich. Und was wir alles für unsere Kunden machen, was für Unterlagen wir besorgen, was für Wünsche wir erfüllen. Also was Leistung angeht, finde ich schon, dass wir sehr viel machen tatsächlich. Nur man muss das immer natürlich berücksichtigen. Es gibt manchmal so diese Wunderverkäufe, wo es nur vielleicht eine Besichtigung stattfindet und das Objekt wird verkauft. Aber wie viele Objekte gibt es, wo die Immobilien gar nicht verkauft werden? Oder erst nach einem Jahr oder nach 2 Jahren? Wie viel Arbeit wird da reingesteckt? Und deswegen finde ich schon, dass der Verdienst passt. Nur ist es öfter so, dass wenn das Objekt gar nicht verkauft wird, dann verdient man halt gar nicht. Und das heißt, man hat das ganze Jahr zum Beispiel einfach for free gearbeitet.
Genau, also du hast das, glaube ich, auch mal in einer anderen Podcast-Folge oder
ja,
in einem Meeting erwähnt.
Noch, ja.
Genau, also dass man, wenn man eine Immobilie kauft, dass der Käufer dann auch nicht nur die Provision für seinen Erwerb zahlt, sondern auch für die ganzen Besichtigungen und die ganze Arbeit, die davor auch schon stattgefunden
genau,
hat.
Genau, die vielleicht auch die anderen Makler gemacht haben. Der Punkt ist nur noch, wer verdient tatsächlich viel von Maklern? Und natürlich verdient nicht jeder Makler viel, beziehungsweise nicht jeder kann überhaupt Krisen überstehen oder generell im Jahr gut über dem Wasser halten. Das können tatsächlich nur die, die erfolgreich sind, die wirklich sehr viel Leistung bringen, die sehr viele Kunden haben, die sehr viele Kontakte haben, sehr viele Objekte haben, nur die können gut verdienen. Es gibt sehr viele Makler auf dem Markt und man hat öfters das Gefühl, dass alle gleichmäßig gut und viel verdienen, aber das stimmt überhaupt nicht. Also wie viele Makler kommen auf den Markt und dann wieder direkt gehen, weil das ist kein einfacher Job, um hier sich zu beweisen bzw. erfolgreich zu werden, wie in jedem anderen Bereich, um erfolgreich zu werden und gut verdienen zu können, darfst du viel dafür zu tun.
Auf jeden Fall.
Ich denke, clever zu sein.
Ja, ich denke, das ist branchenunabhängig. Also die Punkte, die du jetzt ernannt hast, so, die sind ja branchenunabhängig. Ich denke, wenn man fleißig ist, wenn man ehrlich ist, wenn man engagiert ist und wirklich ein Ziel hat, dann natürlich wird man irgendwann an das Ziel kommen oder wird das Ziel erreichen. So.
Ja.
Nicht nur als Makler, auch in vielen anderen Bereichen. Aber
und jetzt zum Beispiel haben wir auch so eine Phase von Krise für Immobilienmakler, klar für viele Verkäufer vielleicht teilweise, weil die Preise nach unten gegangen sind und es gibt viel weniger Transaktionen auf dem Markt und es gibt auch viele Maklerkollegen, die ich kenne und fast bei keinem geht es aktuell gut, also fast keiner verdient jetzt richtig gut. Deswegen gibt es auch verschiedene Phasen, wo Makler eventuell besser verdienen können und dann gibt es Phasen, wo man gar nichts verdient oder sogar im Minus steckt. Also das ist sehr unterschiedlich auch.
Klar, hängt dann davon ab natürlich, mit welcher Intention man diesen Beruf ausübt. So, und viele beginnen diesen Beruf, weil sie denken, so, sie können das schnelle Geld machen und müssen nicht viel machen. So.
Ja, genau, also mit diesem Klischee fängt es an, aber ich hatte auch schon mehrere Mitarbeiter gehabt, die auch so wahrscheinlich gedacht haben angefangen, kaum Gas gegeben und dann wollte ich natürlich die nicht mehr behalten, weil es so war, dass die ja nicht genug PS auf den Markt gebracht haben und dann kaum Verkäufe hatten. Also man hat so eine Vorstellung, dass es so schnell und leicht läuft. Aber ist es gar nicht. Also das ist kein einfacher Beruf erstmal. Es gibt verschiedene Hürden, Schwierigkeiten und man ist tatsächlich nur dann richtig gut oder verdient erst dann richtig gut, wenn man selber viel leistet und wenn man sich auskennt, wenn man sich bemüht, wenn man einfach versucht, mehr als alle andere zu geben.
Auf jeden Fall. Da kommen wir schon zum nächsten. Also es geht so quasi ein bisschen über, würde ich sagen. Mhm. Also das nächste Klischee wäre, Maklern fehlt das Fachwissen. Ich denke, das hat auch damit zu tun, gerade in Deutschland ist es ja nicht notwendig, dass man wirklich ein Studium oder eine Ausbildung nachweisen muss.
So, also, siehst du das? Genau, also ich würde das sogar bestätigen, so sehe ich das auch. Ich meine, ich habe auf dem polnischen Markt gearbeitet als Immobilienmaklerin, ich habe Immobilienwirtschaft auch studiert und ich habe schon viel Fachwissen, aber das, was ich von unseren Kunden oder du wahrscheinlich auch gehört hast, dass es viele Makler gibt, die sich tatsächlich nicht auskennen, die nicht mal ein Buch gelesen haben, wie man diesen Job ausübt, was bei den Objekten relevant ist, wie wir unsere Investoren am besten beraten können, wo die vielleicht etwas weniger Grunderwerbsteuer zahlen oder wo es vielleicht Punkte gibt, die wichtig sind für die Kunden. Und es gibt auf jeden Fall viele Makler, die nicht so viel Fachwissen haben in dem Gebiet. Ist natürlich schade, also ich finde schon, dass dieser Beruf auch geschützt werden sollte. Also ich denke schon, dass man für diesen Beruf auch, also ob studieren, weiß ich nicht, aber zumindest eine Ausbildung abschließen müsste. Ich denke, das muss schon irgendwie reinkommen. Einfach, dass man den Kunden auch mehr anbieten kann, dass die Kunden sich auch geschützter fühlen, weil ich so viele Kunden erlebt habe, die gesagt haben, dass der Makler irgendwie nicht fähig war und nicht gutes Fachwissen hatte. Und das ist sehr schade. Also es gibt sehr viele schwarze Schafe auf dem Markt, sagen wir so. Und das ist natürlich für den Markt nicht gut. Also das schadet einfach dem Markt, das schadet den Kunden. Also ist natürlich muss wahrscheinlich was in den nächsten Jahren passieren, dass irgendwie geschützter wird, oder?
Ja, denke ich auch. Also ich denke, das hat auch viel dazu beigetragen, dass eben das Image nicht so gut ist, weil eben so ein hohes Kommen und Gehen ist. Also dass die Fluktuation einfach sehr hoch ist oder so hoch wie vielleicht in vielen anderen Branchen einfach nicht.
Ja.
So, weil normalerweise, wenn man früher eine Ausbildung gemacht hat oder ein Studium absolviert hat, dann hat man in der Regel in diesem Bereich längerfristig gearbeitet und nicht einfach das mal gestartet oder sich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Ich meine, grundsätzlich der Gedanke, dass man so etwas startet oder ein Business startet, ist vollkommen legitim, finde ich. Ich finde, das ist auch gut, wenn man sich etwas traut und mutig ist.
Ja.
Aber ich denke, es geht halt um dieses langfristige Denken, also dieses langfristige, vielleicht Zusammenarbeiten auch mit den Kunden und nicht nur jetzt einen Deal zu machen und dann zu denken, okay, jetzt habe ich irgendwie eine größere Summe Geld verdient, weil am Ende bleibt das ja auch nicht bei dir selbst, sondern du hast ja auch hohe Fixkosten.
Mhm.
Und ich glaube, da haben sich auch einige übernommen in den letzten Jahren, wo der Markt halt noch sehr lukrativ war, wo es wirklich viele Transaktionen gab, wo wirklich hohe Umsätze gemacht werden konnten. So jetzt merkt man eben, dass auf dem freien Markt, in der freien Marktwirtschaft, dass man da eben mehr liefern muss, als das, um eben nicht nur zu überleben, aber auch vielleicht dann eben zu den Top-Maklern zu gehören.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist eben so diese Bereinigung, die jetzt stattfindet. Natürlich ist eine wirtschaftliche Krise nie einfach, nie angenehm. Aber ich denke, in manchen Branchen, in manchen Bereichen muss es einfach so sein, damit dieser Zyklus einfach immer wieder von vorne beginnen kann.
Mhm.
So. Und man merkt das halt jetzt auch.
Ja.
So.
Aber was bereits schon eingeführt wurde, dass man 20 Stunden, also nicht Ausbildung oder
Weiterbildung
machen muss, innerhalb, glaube ich, von 3 Jahren war das.
Genau, richtig, das müsste man.
Also zumindest etwas hat sich verändert, dass man auf jeden Fall auf Weiterbildung immer gehen müsste. Also das ist nicht so, dass wir als Makler jetzt einfach frei agieren können und nichts für Weiterbildung tun müssen, sondern gesetzlich wurde schon so vorgeschrieben, dass man 20 Stunden in 3 Jahren Weiterbildung investieren müsste. Ja?
Ja, also ich denke auch, dass man da vielleicht in der Zukunft irgendwelche Regulierungen findet, die eben passend sind.
Den Bereich etwas mehr schützen, genau, den Beruf.
Dass man jetzt nicht unbedingt einen langes Studium benötigt, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber...
Ja, ist eigentlich nicht notwendig, aber ein Jahr Ausbildung oder ein halbes Jahr intensives oder intensive Fortbildung, das wäre natürlich schon gut, finde ich.
Ja, also es gibt ja die normale Ausbildung zu dem Immobilienkaufmann, wo man schon einige Sachen lernt sicher. Oder Verwalter auch, aber Makler an sich, weil ich denke tatsächlich, was viele unterschätzen, also ich habe mir so ein paar Sachen auch angeguckt, bevor ich die Klischees da zusammengestellt habe, und man sieht das nicht, aber als Makler, man muss schon auch, klar, wir sind keine Juristen, aber man sollte sich schon auch rechtlich zumindest zu einem Teil auskennen, also gewisse Sachen. Dann sollte man soziale Kompetenzen haben, man sollte über die Immobilien Bescheid wissen, man sollte sich geografisch auch so ein bisschen auskennen, gerade wenn jetzt das Gebiet vielleicht nicht nur ein Stadtteil oder eine Stadt ist, so, dann muss man da auch sich engagieren und zurechtfinden und auch wissen, wo man jetzt ist, so. Und wissen, so wie du meintest, auch, was suchen Investoren zum Beispiel oder was suchen die Käufer. Was sind das für Objekte von den Eigentümern? Was könnten Punkte sein, das relativ schnell schon aufzunehmen und zu wissen, okay,
was... Ja, einfach auch zu wissen, was für ein Objekt man verkauft. Ja. Weil viele können nicht sagen, zum Beispiel, wann die Leitungen gemacht wurden, wann das Dach gemacht wurde, was ist mit dem Energieausweis, was ist mit der Dämmung, vor allem aktuell ist das immer das Thema. Und dann, man braucht auf jeden Fall auch Fachwissen.
Natürlich, klar. Ich meine, in manchen Fällen muss ich auch dazu sagen, ist es so, dass die Eigentümer das selbst oft nicht wissen.
Ja, das stimmt, das gibt es auch, aber das ist dann unser Job als Makler, das irgendwie rauszufinden oder zumindest zu sehen, okay, wann ungefähr was gemacht wurde.
Genau, ja. Also das kommt dann eben auch dazu, dass man dann mit den Behörden spricht, dass man da recherchiert, die Historie so ein bisschen von dem Objekt aufarbeitet.
Dass man weiß auch, wo man die Unterlagen findet, zum Beispiel, dass man ins Bauarchiv geht und dort recherchiert.
Genau, ja. Also ich denke, da sieht man dann schon so ein bisschen oder bekommt einen Einblick, wie vielseitig dieser Beruf ist und dass man wirklich viele Sachen machen muss, damit es dann wirklich im besten Fall zu einem Abschluss kommt. So, und das ist noch nicht mal garantiert. Deswegen zu viel zu verdienen, muss man selbst entscheiden. Also das dritte Klischee, ich glaube, das wird dir auch gut gefallen. Makler fahren alle ein teures bzw. dickes Auto.
Was sagst du dazu? Gefallen? unterschiedlich, was soll ich sagen. Jeder entscheidet für sich, was für ein Auto der fährt. Und ich denke, viele passen sich an. Ich habe mich zum Beispiel unserer Kunden auch angepasst. Ich habe ein Porsche Macan jetzt geleast, weil ich tatsächlich gesehen habe und gespürt habe, dass viele Kunden, die zumindest meine Objekte anschauen kommen, Porsche mögen. Also man hat schon ein gemeinsames Thema, man kann über dieses Auto sprechen, über diese Marke. Und dadurch, dass wir Investmentobjekte verkaufen, haben wir tatsächlich öfters Selbstständige, Geschäftsführer, also die Kunden, die wirklich auch 10 Millionen Objekte leisten können. Und die waren natürlich auch tolle Autos. Und die kennen sich auch in Autos aus. Und ich habe mich dafür entschieden, das Auto zu nehmen, tatsächlich, weil ich gedacht habe, okay, meine Kunden mögen das, dann kaufe ich mir das auch. Nicht kaufe, lese. Kaufe wäre schön. So war meine Entscheidung. Aber zum Beispiel, wenn man nur Wohnungen verkauft, ja, kleine Wohnungen oder kleine Einfamilienhäuser, dann passt das Auto nicht so ganz. Also dann werden die Kunden eher denken, also schon ein schlechtes Bild haben. Ich bin natürlich eher der Fan davon, jeder entscheidet für sich und man muss nicht wirklich auf die Meinung von anderen gucken. Aber bei unserem Beruf, glaube ich, bildet jeder so immer eine Meinung irgendwie.
Ja, denke ich auch.
Die Sache. Deswegen, je nachdem, glaube ich, was für Objektart man verkauft, mit welchen Kunden man zu tun hat, dann passen sich viele halt an und kaufen dann die Autos, die vielleicht nicht so dicke Autos sind. Und ich hatte letztens zum Beispiel einen Termin gehabt, das war ein Hotel für 1,7 Millionen und der Interessent, der Käufer, der ist mit einem Mini gekommen, also BMW Mini. Und dann sind wir irgendwie, glaube ich, zu einem anderen Haus gegangen, was auch noch mitverkauft werden könnte. Und dann haben wir auch etwas über Autos erwähnt und dann war sein Spruch: Ja, ich habe nicht so ein dickes Porsche. Und dann hat er auf mich geguckt Und dann habe ich schon gemerkt, das ist okay, vielleicht für diesen Kunden passt mein Auto nicht so ganz. Aber ich denke, diese Sprüche, die sind ja, also, ich meine, das spricht ja für den Kunden selber. Ich weiß nicht, was für Probleme er hat. Aber man merkt schon, dass tatsächlich das Auto manchmal passt. Und ich hatte schon öfters mit unseren Investoren Gespräche gehabt über Porsche, was für Porsche-Modell die fahren und wie die das Auto mögen. Und ich hatte wirklich ein gemeinsames Thema und ich habe gesehen, dass denen das gefallen hat, dass ich das Auto fahre. Aber das gefällt nicht jedem. Und das wird im Leben immer so sein. Nicht alles wird jedem gefallen, was du so hast, besitzt oder was du fährst. Das ist ganz normal. Aber ich denke, Makler können schon darauf achten, was die verkaufen, mit welchen Kunden die zu tun haben und was für Auto die fahren. Jule, was hast du für Erfahrungen mit deinem Auto? Erzähl vielleicht, was du für ein Auto fährst.
Ja, also
auch ein schönes Auto, finde ich.
Ja, grundsätzlich, also ich kann, das erinnert mich so ein bisschen an meine Ausbildung, wie ich da ganz neu in die Immobilienbranche gekommen bin und in dieser, ich sag mal, Grundausbildung, die ich da gemacht habe, gab es eben auch so ein paar Themen und das Auto war natürlich auch ein Thema, weil wir haben viele Termine und dementsprechend, klar, wenn man früher mal zu einem Termin gefahren ist, der nicht so weit weg war, konnte man natürlich auch noch mit der Bahn fahren, so. Aber jetzt, heutzutage, ist das einfach zeitlich fast gar nicht mehr möglich, so, weil wenn man dann schon mehrere Termine an einem Tag hat und die weiter weg sind, geht es einfach gar nicht, gerade in der jetzigen Zeit mit diesen Bahnanbindungen auch. Und da war es immer so, dass es eben hieß, wichtig ist, das Auto immer so 2-3 Straßen von dem Termin wegzuparken.
Ja,
dass die Leute, genau,
auch,
dass
ja.
die Leute einfach das Auto nicht sehen. Weil in der Regel kann man es den Leuten nicht wirklich recht machen. So. Heißt ganz einfach, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen Porsche oder du hast einen Porsche. Und du kommst mit dem Porsche zu dem Termin, dann ist das Bild, was die Leute haben, die verdienen so viel, so, die verdienen schon zu viel. Das ist so die Denkweise. Die denken so.
Aber das ist tatsächlich die Denkweise von denen, die kleinere Immobilien besitzen. Das ist auf jeden Fall nicht die Denkweise von Geschäftsführern, von Selbstständigen, weil ich hatte schon mehrmals Gespräche geführt und die haben das eher gefeiert. Deswegen ist das tatsächlich unterschiedlich von Niveau, von Entwicklung, Weiterentwicklung von Menschen, was die so denken. Von eigenen Erfahrungen vielleicht, von eigenen Mustern.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Auto weiter wegparken, weil eben dann eben das Bild beeinträchtigt werden könnte. Und wenn dann das heißt, okay.
Und wenn man ein einfaches Auto hat, ist das gut?
Ja, also ich meine, wenn man dann eben, wenn die denken, du verdienst zu viel oder so, dann wollen die vielleicht gar nicht dann die Provision oder wollen die Provision verhandeln oder wollen dann quasi weniger bezahlen, weil die denken, boah ja, die hat ja eh schon einen Porsche, so, warum soll ich
aber
jetzt
noch... Aber das denkt nicht jeder.
Nicht jeder, aber das könnte natürlich sein. Also ich sage ja nur,
weil
immer
zum Beispiel,
was
wenn
möglich
du zu solchen Kunden, mit denen wir am meisten zu tun haben, mit einem einfachen Auto kommst, keine Ahnung, mit einem Smart, also finde ich, Smarts sind cool und schön, aber jeder hat so ein eigenes Bild von dem Smart und dann denkt ihr, okay, dieser Makler ist nicht erfolgreich, vielleicht schafft er nicht, mein Objekt für 10 Millionen zu verkaufen. Also so eine Denkweise gibt es auch. Deswegen bei Autos von Makler muss man echt aufpassen und gucken. Klar, man kann 2-3 Straßen einfach weiter parken, also nicht direkt am Objekt parken, das ist auch immer eine Möglichkeit, um diese Diskussion generell zu vermeiden. Aber ich denke schon, dass man darauf achten muss, mit wem man arbeitet, mit wem man zu tun hat.
Also ich habe mein Auto schon vor über 10 Jahren damals gekauft. Und, also es ist
erzähl, was für ein Modell.
Ja, es ist ein, also ich würde sagen, ein...
Das ist ein Mittelklasse,
Mittelklasse-Wagen, würde ich sagen. Also es ist ein Alfa Romeo, Giulietta, so. Für eine Person auf jeden Fall. Also super, genug Platz, fährt auch gut, auch auf langer Strecke so. Verbrauch ist auch in Ordnung, also es ist kein hoher Verbrauch, finde ich auch immer wichtig so.
Ja.
Und bis jetzt hat alles immer funktioniert, also tatsächlich das auch. Sehr wichtig. Weil
aber du hattest bis jetzt keine so riesige Diskussion mit den Kunden über Autos oder der?
Also ich hatte manchmal schon das Gefühl, natürlich, klar. Also ich hatte schon auch Termine, wo Leute dann meinten, also ich hatte tatsächlich einmal einen Termin, wo jemand meinte, ja, hol dir mal ein richtiges Auto. Zum Beispiel.
Oder ja, wo, gibt's auch so.
Ja, es Leute. Gibt dann solche Leute oder... Es gibt auch Leute, die sagen, nee, das gefällt mir oder ich finde das, also auch Leute, die wirklich, wo ich denke, so, die haben schon genug Geld oder die haben so ein gutes Leben, sag ich mal, die dann sagen, ich feiere das sehr, dass sie halt so bodenständig sind oder dass sie da das trotzdem noch fahren, vielleicht weil es auch eine emotionale Bindung ist, vielleicht obwohl sie sich ein anderes Auto leisten könnten, aber halt mit dem fahren. So, und ich, manchmal, klar, es ist natürlich schon, wenn man so einen Spruch bekommt, das ist halt sehr auf Ego aus, würde ich jetzt sagen, so, das ist halt so dieses Duellieren oder man zeigt so, was man hat. Und natürlich, klar, gibt allen immer ein gutes Gefühl, wenn man so ein bisschen so wieder ein Feedback bekommt, aber ich versuche mich da immer wieder aufs Neue zu distanzieren und zu, das zu machen, was für mich gut ist.
Okay. Ich hatte gerade einen Anruf bekommen. Ich dachte, jetzt wird unsere Podcast-Folge abgebrochen. Aber alles gut. Ich denke, das läuft weiter. Ich freue mich. Yeah. Ich hoffe, keiner ruft mich mehr an.
Genau. Also, ja, deswegen.
Aber erzähl noch vielleicht, weil Julia, die Julia, erstmal, die Julia mag mehr Autos als ich. Ich habe angefangen, in Autos mich auszukennen, sobald ich, ich denke, so viele verschiedene Investoren kennengelernt habe, die wirklich Autos mögen. Und dann habe ich angefangen, quasi auch diese Liebe zu entwickeln zu den Autos. Und meine Favoriten sind immer SUVs-Modelle, weil es für mich super komfortabel ist. Und klar, Mercedes S-Klasse ist auch, ist auch sehr komfortabel, finde ich. Und diese verschiedenen Sportwagen finde ich auch ganz schön und interessant. Aber ich denke, die Julia ist diejenige, die wirklich sich auskennt und die weiß, okay, wie viel PS und wie viel dies und das. Und
ja, das finde ich so, so gut. Vielleicht früher mal, ja, besser heute. Also klar, also mir gefallen die Autos auch, also wenn ich das sehe oder so, oder irgendwelche früher Motormagazine auch geguckt habe, so dieses Grip gab es damals, das ist natürlich schon cool, oder wenn jetzt, wenn Eigentümer mit coolen Autos kommen oder so, also ich habe auch einen Eigentümer, der fährt Lamborghini Gallardo, wenn ich den sehe, so, dann klar, denke ich mir, wow, cool, oder wenn ich
ja,
dann
also mal mitfahren kann. Ja, also wir feiern auf jeden Fall tolle Autos, irgendwie finden wir das schon schön und viele unserer Kunden haben ja tolle Autos und ja, ich finde, das macht was aus. Und mein Freund zum Beispiel, der fährt McLaren jetzt aktuell und ich habe früher gedacht, dass es mit diesem Auto nicht so bequem ist zu fahren, muss ich sagen, weil ich ja so SUV-Fan bin und ich dachte, okay, wofür holt man überhaupt diese Sportwagen? Aber dann, so wie er uns gefahren hat und dass man so schnell fahren konnte, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde, diese Autos bringen irgendwie auch ein neues Erlebnis ins Leben. Also das ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Und was ich noch oder was ich sagen wollte, dass Julia vielleicht erzählt, die hat einen Wunschwagen und das wollen wir irgendwann mal erzielen. Vielleicht manifestieren wir das jetzt mit diesem Podcast, dass es irgendwann mal klappt. Also am besten in der nahen Zukunft und nicht irgendwie zu weit weg in der Zukunft. Julia, erzähl, was von welchem Wagen du so träumst und was ist das für ein Modell?
Also tatsächlich, das ist von, der ist von Audi, so Q3 und die RS-Version, also die ist auch sehr schnell, würde ich sagen. Einmal konnten wir den tatsächlich schon fahren, als du den bekommen hast als Ersatzwagen.
Stimmt, und das war mit 500 PS und ich muss sagen, das hat mir echt gefallen. Also 500 PS war echt schön.
Aber die Ausstattung auch, also einfach generell die Form und so weiter, also gefällt mir sehr gut. Aber natürlich, also, wie soll ich sagen, möchte ich jetzt noch dafür arbeiten und dann, wenn ich den bekomme, dann fühlt es sich noch besser an.
Ja, also wünscht uns auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg, damit wir noch bessere Autos irgendwie leisten können und das genießen können und mit euch das dann teilen können, mit euch das besprechen können. Das wäre ja schön. Aber teilt gerne uns auch, was für Autos ihr liebt, für welche Autos steht ihr, welche Modelle findet ihr toll. Also da sind wir tatsächlich froh, von euch ein bisschen mehr zu erfahren, wie es euch so damit geht.
Ja. Ja. Was ich vielleicht noch anmerken möchte, weil wir jetzt schon wirklich über ganz teure Autos auch gesprochen haben, dass das jetzt nicht so rüberkommt. Okay, wir haben wirklich so so viel Geld, dass wir einfach nur Autos kaufen oder uns nur für solche Dinge interessieren. Also ich glaube, wichtig ist auch immer zu sehen, wie alles beginnt. Und ich kann mich noch erinnern, als wir mit meinem Auto zu Terminen gefahren sind, weil du vielleicht nur Mietautos hattest und gar kein eigenes Auto.
Also erstmal bin ich, ja, das ist eine interessante Geschichte. Übrigens, das erste Jahr von meiner Maklertätigkeit bin ich ohne Auto überall gefahren. Ich habe einfach öffentliche Verkehrsmittel genutzt, weil ich erstmal nicht so viel gut fahren konnte. Zweitens hatte ich noch kein Geld fürs Auto. Und das erste Jahr war so spannend. Und also zu einigen Terminen bin ich einfach 2 Kilometer in eine Richtung zu Fuß gegangen, weil tatsächlich in Deutschland ist das, was also öffentliche Verkehrsmittel angeht, ist nicht überall so gut ausgebaut. In Köln, klar, kann man überall kommen. Aber sobald man außerhalb ist, ich war, glaube ich, in Dormagen war dieses Haus, und ich musste einfach zu dem Haus 2 Kilometer zu Fuß laufen. Und ob es regnet oder sonst irgendwelche Gewitter ist, ist dir egal, du musst ja zum Termin kommen. Und das war, glaube ich, sogar 1,5 Jahre so, dass ich kein Auto hatte. Dann hatte ich Julia, und die Julia hatte sogar ein Auto und ja, ich nicht. Und dann sind wir mit Julias Auto gefahren, und dann habe ich einfach gemerkt, dass man einfach zeitlich sehr viel damit gewinnen kann, mit dem Auto zu fahren. Und dann habe ich angefangen zu lernen, Auto zu fahren. Meinen Führerschein hatte ich schon, ich habe das mit 18 bekommen, aber ich bin dann nie wieder gefahren, und ich war schon 25. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lerne ich einfach mit diesem Scherner aus. Hat übrigens super funktioniert. Ich hatte sogar keinen Unfall, also glücklich, dass es so lief. Und danach habe ich mein erstes Leasing-Auto geholt. Das war ein Lexus SUV-Modell. Und ich war so glücklich, dass ich ein Auto fahre. Und damals dachte ich, als ich ein Auto geholt habe, dass ich sogar ab und zu mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren werde. Aber sobald man ein Auto hat, dann will man nichts mehr, denke ich. Dann will man nur mit dem Auto fahren irgendwie. Also ich habe es wirklich genossen. Und Makler brauchen schon ein Auto, das kann ich euch sagen. Nachdem ich so viele Kilometer einfach zu Fuß gelaufen bin, ich kann euch sagen, die Makler brauchen ein Auto. Ohne geht es irgendwie gar nicht. Also je nachdem, klar, wenn man nur sich in eine Stadt bewegt, aber wie ihr wisst, wir verkaufen Immobilien in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Also das sind 2 Bundesländer sogar, das ist nicht mal eine Stadt oder ein paar Städte.
Also sogar 3 Bundesländer.
Genau, 3, was habe ich gesagt? 2? 3 Bundesländer, genau. Und man braucht auf jeden Fall ein Auto, um zu den Objekten zu kommen. Ja, also ich würde sagen, wir machen vielleicht hier kurz Stopp, und dann machen wir noch weitere Klischees in anderer Folge. Das waren schon spannende Klischees, und ich freue mich, wenn ihr mit uns eure Meinung teilt. Gerne auch per E-Mail info@estateconnect.de. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Ist unter Estate Connect, und ich freue mich auf eure Kommentare, Rückmeldungen und auf euer Feedback. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.